nach 2 Jahren Corona, oh krass, egal welches Spiel ich sehe, es sind wieder alle Fans im Stadion und die Kurven sind voll. Und es ist laut. Es ist einfach so ein Gesamtbild, das zum Beispiel mich ja auch zum Fußball gebracht hat, also zum Live-Fußball im Stadion und was mich im Endeffekt auch zum 1. FC Kaiserslautern gebracht hat, das war die Westkurve.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Nur der FCK, unser Podcast hier bei SWR Sport. Heute wieder mit dabei aus dem Homeoffice, Sebastian Zobel. Hallo Sebastian.
Servus und hallo.
Und wir freuen uns ganz besonders, dass es mit der Leitung nach Saarbrücken dazu später mehr geklappt hat. Wir begrüßen den neuen Fanbeauftragten des 1. FC Kaiserslautern. Hallo André Messerle, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, bevor wir starten, Saarbrücken, was ist denn da irgendwann mal schiefgelaufen? Fanbeauftragter FCK, aber wohnhaft in Saarbrücken?
Ja, tatsächlich. Aber gut, im Saarland haben wir richtig viele Kaiserslautern-Fans. Also da muss man sich, glaube ich, auch nicht verstecken. Aber klar, ist natürlich immer so ein großes Thema hier im Saarland, wenn es heißt, die Pals und die Lautra und so. Da muss man sich immer rechtfertigen, sage ich mal. Aber ja, im Grunde ist einfach nur so, dass mich mein erster Besuch auf dem Betze dermaßen umgehauen hat in positiver Weise, dass es mich einfach auf Dauer auch dahin gezogen hat. Mhm. Und ja, jetzt bin ich seit Jahren schon leidenschaftlicher Fan und bin dementsprechend noch froher, auch für den Verein arbeiten zu dürfen. Das ist schon eine tolle Sache. Auch als Saarländer kann ich das sprechen.
Darüber wollen wir uns natürlich unterhalten. Ich habe mir aber eben mal überlegt, wie kann man so ein bisschen das Ganze auflockern zu Beginn. Und da bin ich in unserem großen Archiv des SWR fündig geworden. Wir erinnern uns zurück, das heißt, der Sebastian und ich können das. Du warst damals, glaube ich, 4 Jahre alt.
Hören Sie den Jubel! Okay. 17.15 Uhr und 14 Sekunden, der 1. FC Kaiserslautern ist zum 4. Mal deutscher Fußballmeister.
Ich möchte der Mannschaft ganz herzlich gratulieren und insbesondere den Fans, die hier in unerschütterlicher Treue zu ihrer Mannschaft gehalten hat. Jetzt freuen wir uns natürlich, dass dieses Märchen in Erfüllung gegangen ist.
Ja, die Klasse hat sich geändert, aber die Fans haben sich nicht geändert. Otto Rehhagel war das, Meistertrainer als Aufsteiger damals 1998. Und interessanterweise, André, das Ganze ist gelungen am vorletzten Spieltag. Das wäre ja auch in diesem Jahr nicht so ganz, nicht so ganz unwichtig, wenn man am vorletzten Spieltag schon irgendwas erreicht hätte.
Ja, es ist natürlich schade, dass es das letzte Spiel ausfällt gegen Türkgücü. Ich glaube, jetzt mal abgesehen vom Sportlichen auch, weil man das letzte Heimspiel wieder mit voller Hütte hätte feiern können. Ne? Es ist egal mit welchem Ausgang, aber da geht natürlich auch viel Atmosphäre flöten. Aber ja, schön wäre es auf jeden Fall, aber ich glaube, da ist man echt ganz gut beraten, wenn man einfach jetzt wirklich, es klingt immer wie so eine Phrase, aber einfach von Spiel zu Spiel guckt. Man sieht ja, wie eng es ist. Mit Braunschweig vor allem und Saarbrücken-Mannheim sind ja auch noch dahinter. Also ja, es ist spannend, es geht mir auch an die Nerven, muss ich sagen. Also, aber ich glaube, es wäre auch komisch, wenn das nicht so wäre. Wir hoffen auf jeden Fall das Beste. Aber es sieht ja gut aus, aber es ist noch ein weiter Weg.
Sebastian, Braunschweig lässt irgendwie nicht locker, oder?
Nee, das ist so, das ist wie dieser Drängler auf der Autobahn, der ständig dir im Nacken sitzt und den du im Rückspiegel siehst, aber den du einfach nicht vorbeiziehen lassen willst, weil er einfach nervig ist. Und so ist das mit Braunschweig. Das ist natürlich auf der einen Seite ist es so, dass natürlich alle sich wünschen würden, dass die endlich mal patzen. Andererseits ist es ja auch irgendwie ganz cool, dass es einfach spannend ist, ne, bis zum Schluss. Aber an der Stelle, André, mich würde mal interessieren, da jetzt das letzte Spiel ausfällt, wie viele Leute haben dich schon darauf angesprochen, was denn am letzten Spieltag geplant ist seitens des FCK? Es gab ja schon, ich sag mal, die ein oder andere Andeutung, dass was geplant werden könnte. Also ich glaube nicht, dass der FCK sagen wird, ach, boah, letzter Spieltag, da machen wir einfach mal nix. Ne? Also da ist bestimmt die Nachfrage recht groß. Ja. Ne?
Die Nachfrage ist auf jeden Fall groß. Man merkt schon, dass die Leute sehr aufs Saisonfinale hinfiebern. Das merkt man jetzt auch schon an den Anfragen für die Auswärtsspiele. Die Leute wollen dahin, die Leute wollen zu den Heimspielen und den Auswärtsspielen, die wollen die Mannschaft supporten. Man spürt eine große Euphorie, klar. Dann fragen die Leute natürlich auch viel nach dem letzten Spieltag, der ja leider ausfällt. Wir sprechen schon darüber, was man machen könnte oder was passieren könnte. Aber Konkretes können wir natürlich jetzt noch nicht sagen. Aber klar, wird natürlich drüber nachgedacht, was kann man denn da machen, weil es wäre ja schade, wenn es am letzten Spieltag irgendwie, wenn es da gar nichts gäbe, aber ich glaube, man muss natürlich auch abwarten, wie es sportlich und so läuft. genau.
Ja, hängt natürlich von den Ergebnissen ab. Angenommen, ja, man wäre schon mit diesem vorletzten Spiel, also euer letztes Spiel bei Viktoria Köln durch, da kann man natürlich ganz anders planen, was die Feierlichkeiten angeht, als wenn es noch so ein Abwarten ist auf der Couch sozusagen. Also das stelle ich mir ja ganz so schlimm vor. Wie hast du da mal in Erfahrung gebracht, wie die Fans damit umgehen? Das ist ja, das stelle ich mir als Horror vor, wenn man nicht mehr eingreifen kann und Braunschweig kickt aber noch an diesem letzten Spieltag.
Ja, also es wird schon viel darüber gesprochen, was jetzt am letzten Spieltag passieren könnte. Das kriege ich ganz viel mit. Da habe ich mich auch in Würzburg auf dem Parkplatz noch mit Fans unterhalten darüber, wie das jetzt eigentlich ist, wenn man am letzten Spieltag so und so viele Punkte hat und Braunschweig hat so und so viele Punkte und wie viele Tore hat man dann vielleicht und muss man zugucken, wie die anderen spielen. Und also man geht, das merkt man schon, das machen wir auch selbst dann mal, ne, so innerlich, das merkt man schon. Man geht Szenarien durch, die ganze Zeit, weil diese Spielausfälle es einfach auch nicht anders zulassen und man muss immer gucken, ja, aber der hat noch ein Spiel weniger und wann haben die das Spiel weniger und wann können wir vorziehen und wie könnte es am letzten Spieltag dann aussehen? Das ist schon eine verrückte Konstellation dieses Jahr, definitiv.
Gibt ja nur noch 4 Spiele für euch, das Derby am Ostersonntag, da ärgern wir uns beim SWR genauso wie über das ausgefallene Spiel am letzten Spieltag, wäre nämlich beides Male, ja, glaube ich. Ja. Am letzten Spieltag wäre es der Samstag gewesen, jetzt dürfen wir auch nicht live übertragen, was das TV angeht, weil es ein Sonntagsspiel ist. Ist also eine Gemengelage, also 4 Spiele gibt es noch für die Roten Teufel, dieses Derby gegen Saarbrücken dann in Wehen, ich glaube das wird auch ein Heimspiel für den FCK, dann zu Hause gegen Dortmund 2. Ich glaube, die zweite aus Dortmund hat auch noch nie vor 45.000 oder 48.000 Zuschauern gespielt.
Glaube ich auch nicht. Ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht so ist, genau. Aber ich freue mich auch sehr auf das Spiel in Wiesbaden. Also in Würzburg war ja Weltklasse, was da alles mitgekommen ist an Fans. Da hatte man das Stadion schon auf seiner Seite, ganz klar. Fantechnisch, das war schön. Gegen Dortmund wird es wieder sensationell und gegen Saarbrücken nächste Woche sowieso und am 22. in Wiesbaden hoffe ich natürlich auch auf 3 Punkte und auf eine tolle Kulisse. Habe ich auch noch Geburtstag an dem Tag, das ist umso schöner.
Oh, muss man sich mal merken. Gucken. Ja, ja. 22. Ja. Vierter. Kurz nochmal zurück zu Würzburg. Du hast gerade gesagt, toll, wie viele mitkamen, aber ich glaube genauso toll, dass alle wieder zurückkamen bei diesem Chaos, was da geherrscht hat.
Boah, ja. Das war, also da haben wir echt, also wir haben auch echt eine heftige Rückfahrt gehabt tatsächlich. Also da hat wirklich niemand mit gerechnet und wir haben es auch von ganz vielen Fans gehört. Freunde von mir haben auch erzählt, sie mussten sich ein Hotel nehmen, weil sie einfach nicht mehr weiterkamen. Dann hat man von Fans gehört, die am nächsten Morgen erst nach Hause gekommen sind, weil einfach stundenlang Stau war nachts und sie kamen einfach überhaupt nicht mehr voran. Wir haben es auch ganz abenteuerlich gehabt mit Schneesturm und dann hat es noch gewittert dabei und dann 20 Stundenkilometer auf der Autobahn. Dann waren Streuwagen vor uns, ich glaube eine Dreiviertelstunde lang. Da ist man auch nicht schneller als 20 gefahren. Ständig hin und her gerutscht, fast stecken geblieben auf der Landstraße und. Da war wirklich alles dabei. Genau, und danach bin ich dann auch noch eine Stunde dann wieder nach Saarbrücken heimgefahren. Da sah es dann ähnlich aus. Also es war wirklich krass und das sind wir so um 4 Uhr nachts, da bin ich um 4 Uhr nachts heimgekommen. Und die anderen halt auch um 3 Uhr, also richtig spät. Klingt, aber wir hatten noch Glück im Unglück im Vergleich zu anderen.
Klingt nach großem Abenteuer, Sebastian, oder?
Ja, klingt nach großem Abenteuer, aber ich sag mal, am Ende des Tages sind das ja auch die Auswärtsfahrten, die dann so in Erinnerung bleiben. Ne? Das ist ja dann, das vergisst man, glaube ich, nie wieder, was da war an dem Tag. Aber André, mich würde mal interessieren, wie sieht denn eigentlich, wenn nicht gerade Schneechaos ist, wie sieht so ein typischer Spieltag eigentlich für dich als Sven-Beauftragten aus? Also wie läuft es ab und was ist so los bei dir rund um so einen Spieltag?
Also gerade versuche ich mich natürlich auch so reinzufuchsen in das Ganze und versuche mich da so reinzugrooven. Das ist für mich persönlich gerade sehr interessant, dass es von Spieltag zu Spieltag schon gleiche Dinge gibt, die man zu tun hat, aber auch immer, je nach Standort, immer was anderes, sage ich mal. Und in Würzburg war es zum Beispiel so, dass ich mir auch erstmal so ein Bild von der Gesamtsituation gemacht habe. Man kommt erstmal an, man trifft die Fanbeauftragte. Das war jetzt der Fanbeauftragte der Würzburger Kickers. Dann spricht man sich ab, wo gibt es die Akkreditierung, dann muss man erstmal die besorgen gehen, dann guckt man sich das Ganze mal an, spricht mit der Fanbeauftragten, dann hatten wir auch ein kalte Lagegespräch, sprich man hat schon mal mit Feuerwehr, Polizei und Co. darüber gesprochen, wie die Lage gerade aussieht, über die Anreise der Fans, wie sieht es vor Ort aus etc. Und genau, das ist eigentlich so der Start, dann trifft man sich auch auf dem Parkplatz, sag ich mal, vorm Stadion in Würzburg mit den mit den Fans, schaut mal, wie es am Eingang ist, quatscht mit denen und ja, das ist aber auch je nach Standort, wie gesagt, anders, weil vielleicht der Parkplatz jetzt nicht genau am Stadion liegt, ne? Und dann steht man halt am Einlass und sieht, woher die Leute kommen. Genau, es wird viel gesprochen, es wird viel telefoniert und das finde ich persönlich auch ganz, ganz gut, weil es ist immer abwechslungsreich.
Hast du denn in dieser kurzen Zeit schon überhaupt die Möglichkeit gehabt, dich mit Fanbeirat und diesen ganzen Fanclubs mal so ein bisschen intensiver zu befassen?
Ja, also ich hatte an meinem allerersten Arbeitstag tatsächlich direkt Fanbeiratstreffen. Oh. Also es ging sehr schnell, da habe ich sie direkt kennengelernt abends und das fand ich auch sehr schön. Die haben mich sehr herzlich willkommen geheißen und sind alle sehr nett. Und da habe ich schon erste Eindrücke sammeln können, was die Fanclubs generell angeht, beziehungsweise wie da die Strukturen sind. Also ich muss mir da noch sehr, sehr viel angucken, klar, weil im Moment kann man sich vorstellen, bei der Anfragenwelle, die da kommt, bezüglich Karten für die Spiele, ne, das ist, oder ist das Spiel gegen Saarbrücken auch noch, es sind gerade sehr viele akute Dinge, die natürlich dann erstmal die Priorität haben, aber mit Fanclubs habe ich mich bisher auch schon befassen dürfen und habe auch schon einige kennenlernen dürfen und es ist schon sehr viel und das ist auch sehr schön, weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass ein Verein so viele Fanclubs hat.
Die sind alle sehr nett, sagst du. Klar, als Fanbeauftragter musst du das ja sagen. Aber wenn man das von außen so betrachtet,
ist
es
auch
geht,
so.
Es, ja klar, das glaube ich dir sogar. Aber es geht ja zumindest mal von außen gesehen nicht immer so ganz problemlos ab. Das liegt ja auch teilweise dann schon am Hinkommen ins Stadion. Dann treffen Fangruppierungen auf Fans der Gegner. Wie gehst du mit dieser Thematik um? Gerade jetzt vor diesem Spiel gegen Saarbrücken, 46.895. Ich habe mir die Zahl mal notiert, ein Block bleibt, glaube ich, frei, um genau schon im Stadion diese, ja, diese Nähe der beiden Fangruppierungen so ein bisschen zu unterbinden.
Ja, also bisher habe ich es mit der Thematik noch nicht so wirklich Berührungspunkte gehabt, deswegen wird das Ganze auch für mich relativ spannend. Da ist man schon sehr energiegeladen Tage und Wochen vor dem Spiel, weil man natürlich nicht so wirklich weiß, was auf einen zukommt. Ich denke aber trotzdem, also trotz der Tatsache, dass es ein großes Derby ist, dass es jetzt ums Stadion rum, dass eher mal ruhiger bleiben wird, weil unsere Fans auf jeden Fall, denke ich, also komplett im ganzen Stadion früher da sein werden, zum großen Teil. So stelle ich mir das zumindest vor. Und ich meine, man kann es eh nicht verhindern, wenn es knallt, dann knallt es. Aber wir hoffen auf jeden Fall das Beste, dass das nicht passiert. Wie ich damit umgehe, ist sehr schwierig zu sagen, weil ich habe die Situation bisher noch nicht gehabt. Es wird auf jeden Fall auch etwas Neues, wenn es dazu kommen sollte. Die Möglichkeit ist natürlich da, nur bei so einem Spiel, das ist ganz klar. Aber Näheres dazu sagen, das ist schwierig momentan.
Habt ihr denn als Fanbeauftragte auch die Gelegenheit im Vorfeld, euch auch mit den Behörden in Kontakt zu begeben?
Ja, auf jeden Fall. Also man hat schon die Sicherheitsbesprechungen und spricht sich mit verschiedenen Stellen und Behörden ab. Das ist, glaube ich, auch notwendig bei so einem Spiel, das ja auch als Risikospiel logischerweise eingestuft wird. Da geht es ja auch ganz groß um Sicherheit, damit eben bei so vielen Zuschauern noch mehr, als wenn zum Beispiel Sonderspielbetrieb war, da waren zwar weniger Zuschauer tendenziell, aber da ist Sicherheit auch ein großes Thema und vor allem jetzt, wo so viele wieder ins Stadion dürfen, da muss man nach 2 Jahren Corona auch erst, also mein Corona ist ja auch nicht weg, aber trotzdem, da dürfen die Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt wieder ins Stadion. Und da muss man jetzt umso mehr gucken, okay, wir müssen uns alle absprechen. Wir müssen alle schauen, dass wir die Anreise und Abreise schon im Vorfeld so gut wie möglich organisieren und schauen, dass eben genau das, was du eben gesagt hast, ne, mit diesem Aufeinandertreffen, dass das möglichst unterbunden wird von Anfang an, bevor man da völlig leichtsinnig reingeht in die Sache und einfach laufen lässt. Das passiert nicht.
Ich sag mal, was das Gefahrenpotenzial und die Sachen Derbys angeht, ist natürlich die dritte Liga eigentlich ja auch mehr oder weniger die Feuertaufe für einen Fanbeauftragten, weil du da halt natürlich mit Saarbrücken und auch vor allem mit Waldhof die Mutter aller Derbys hast. Ich meine, das ist jetzt natürlich, war das teilweise auch noch vor deiner Zeit, aber Saarbrücken kriegst du ja jetzt noch voll mit zu Hause, auch endlich wieder mit vielen Fans. Von daher ist das, glaube ich, gar kein schlechter Einstand, wenn man da, sag ich mal, so ins kalte Wasser geworfen wird. Klar, in der zweiten Liga gibt es ja dann auch Duelle, ich sag mal Karlsruhe zum Beispiel, sag ich mal, Feuer drin ist, aber da ist, glaube ich, die dritte Liga schon auch nochmal eine andere Nummer, zumindest im Moment. Und ich glaube, es sieht ja auch so aus, als würde man, wenn man aufsteigt, die Derbys, sag ich mal, in der dritten Liga zurücklassen, weil aktuell 9 Punkte Rückstand von Saarbrücken. Aber was ich mal noch wissen wollte, du hast ja vorhin auch gesagt, das Telefon klingelt dann ziemlich oft. Was sind denn so die typischen Anfragen an einem Spieltag? Also warum rufen dich die Leute an einem Spieltag an? Was brauchen sie von dir?
Also das ist sehr unterschiedlich. Das ist zum Beispiel, wie ist denn die Parkplatzsituation vor Ort oder wie ist denn das, wenn jemand noch eine Karte braucht etc. Also sind wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge beziehungsweise Telefonate im Vorfeld. Auf der Anreise habe ich relativ wenige. Es sind eher Nachrichten, die man dann bekommt. Und dann checkt man auch mal seine Mails, wenn man nicht gerade selbst am Fahren ist oder auch WhatsApp. Und da kommen halt oft auch schon diese Fragen beziehungsweise wo ist denn da genau der Eingang? Und man merkt schon, dass man dann Ansprechpartner eben ist für die Fans und die sich mit Fragen am Spieltag oder generell einfach an einen wenden können. Und solche organisatorischen Dinge kommen dann meistens, wenn es um den Spieltag selbst geht.
Und da hast du ja auch im Verein selbst jemanden, der dir, wenn irgendeine Frage noch ist, durchaus weiterhelfen kann. Stefan Roßkopf, ne? Der Medienbeauftragte, war ja selber Fanbeauftragter vorher. Ich glaube zwischen 2003 und 2009. Inwieweit profitiert man davon auch so ein bisschen, dass einer im Verein ist, der praktisch diese Erfahrung schon hat?
Also von Rossis Erfahrung und auch von seinem Charakter profitiere ich so 1000%. Also Rossi ist echt Weltklasse. Ich frage den, da kannst du einen Rossi auch fragen, 5 Millionen Sachen am Tag und er beantwortet mir auch alle 5 Millionen Dinge. Also egal, wie viel er zu tun hat, er nimmt sich immer die Zeit. Und das finde ich halt wirklich bemerkenswert und auch echt schön, um mir diese Fragen zu beantworten und um sich auch mal Zeit dafür zu nehmen, weil er eben auch weiß, dass das für mich in der Situation so ganz neu, ne? Man kennt die Struktur noch nicht alles 100%. Wo gehe ich denn jetzt für was genau hin? Und er ist immer da, er hilft immer, er ist super engagiert und das macht es mir natürlich dann in so einer krassen Situation wie gerade einfacher und das ist schon schön.
Auch wenn man überlegt, man muss ja auch erstmal diese gesamte Infrastruktur auf dem Betzenberg kennenlernen. Das ist ja ein Riesenstadion. Ich verlaufe mich ja da heute immer noch nach den ganzen Umbauten, damals WM-Stadion und so weiter und so weiter. Und wir wollen ein klein wenig über deine Person reden. Ich habe mir notiert, in Trier studiert Sozial- und Organisationspädagogik. Wann war für dich denn klar, dass es vielleicht dann doch was mit Sport zu tun haben sollte?
Im letzten Semester. Es kam sehr spät. Ich habe das Studium Sozial- und Organisationspädagogik gemacht und war ein paar Semester lang einfach im Studium drin und habe mir gar nicht so wirklich die Gedanken drüber gemacht, okay, was willst du denn jetzt eigentlich machen später damit? Und dann so im letzten Semester habe ich mich mit meinem sehr, sehr guten Freund Pascal Kiefer, Grüße gehen raus, darüber unterhalten, was können wir denn machen? Das war vor seinem Wohnheim im Parkplatz, in Trier auf dem Parkplatz, da haben wir geredet so über Zukunft, was wollen wir eigentlich machen später? Und da kam das Thema halt auf und da hat er mich gefragt, André, weißt du, es ist wichtig, dass du irgendwas machst, was dein Hobby ist. Dann habe ich so gemeint, okay, meine Hobbys sind Musik und Fußball. Wie soll ich denn das mit Pädagogik verbinden? Ich kann keine Noten lesen und so, deswegen wird das mit Pädagogik und Musik ein bisschen schwierig. Und Fußball habe ich jetzt keine Ahnung. Ich habe mal 10 Jahre Fußball gespielt, ne? Aber jetzt pädagogisch, was soll ich denn da machen? Aber dann hat er mich auf die Idee gebracht, mal nachzugucken. Und dann habe ich erst entdeckt, dass es wirklich geht. Also, dass man mit einem pädagogischen Studium auch im Fußball arbeiten kann. Und da war für mich eigentlich klar, da möchte ich auf lange Sicht auch hin. Und dann war ich einen Monat später nach meinem Bachelor auf einmal beim VfL Wolfsburg im Nachwuchsleistungszentrum und schon war es soweit. Und das war verrückt, weil es alles innerhalb von ein paar Monaten oder einem halben Jahr irgendwie so passiert ist.
Wie ist denn das entstanden? Hast du dich da beworben oder wie kann man sich das vorstellen, dass man dann aus Trier auf einmal zum VfL Wolfsburg kommt?
Das war eigentlich ganz einfach. Ich habe einfach gegoogelt, habe die Stelle gesehen, habe mich beworben und dann war's gut. Ja. Dann
bin ich da reingekommen. Sebastian, Hobby zum Beruf ist ja ähnlich wie bei uns, oder?
Ja, absolut, absolut. Aber es ist natürlich schon, sage ich mal, ein besonderes Hobby, was man da verbinden kann, ne? Wenn man beim FCK arbeitet. Das ist natürlich schon spannend. Aber was ist denn, also wenn du sagst, man kann diesen pädagogischen Beruf mit dem Hobby Fußball oder mit dem Fußball verbinden, was sind denn so die Dinge, die gefragt sind als Pädagoge, also wo muss man denn das auch wirklich anwenden, was man da im Studium gelernt hat? In welchen Fällen?
Also es gibt so zwei klassische Felder, die ich jetzt bisher kennengelernt habe, beziehungsweise die ich auch als die einzigen Felder sehe noch, die man im Fußball hat pädagogisch. Das ist zum einen das, was ich als erstes gemacht habe, das ist Nachwuchsleistungszentrum, also als Pädagoge im Internat zu arbeiten. Das habe ich in Wolfsburg gemacht. Da waren dann 40 Jungs im Internat. Das sind Jungs, die wollen Profifußballer werden. Die leben dort, die gehen zur Schule nebenan. Und dann gab es 7, 8 Pädagogen und Pädagoginnen. Und wir waren quasi auch so ein bisschen Mama- und Papa-Ersatz und haben uns um die Persönlichkeitsbildung gekümmert. Und das ist zum Beispiel das, was im Nachwuchsleistungszentrum ganz wichtig ist. Weil man kann sich ja vorstellen, im Fußball ist so viel Druck, ist so viel Leistungsdruck, ist so viel Konkurrenz. Fußball hat mit dem normalen Leben oft nichts zu tun. Und da ist es wichtig, dass man auch pädagogisch gerade eben mit Kindern und Jugendlichen arbeiten kann, damit da nicht nur der Kosmos Fußball herrscht, sondern eben auch das normale Leben. Die Kinder müssen ja trotzdem in die Schule und die Jugendlichen. Und das mit dem Profisport irgendwie zu verbinden, ist unfassbar schwer, auch mental und auch persönlich. Und da geht es dann um Hausaufgabenbetreuung, da geht es um Persönlichkeitsbildung, um allgemeine Probleme im Alltag, was man als Pädagoge eben lernt, wie man damit umgehen kann, beziehungsweise wie man da unterstützen kann. Das zum einen und zum anderen eben Fanarbeit. Also ob das jetzt ein Fanprojekt ist oder als Fanbeauftragter, da ist Pädagogik auf jeden Fall auch gefragt, weil man arbeitet ja auch mit Menschen.
Fanprojekt, das war dann die zweite Station bei den Stuttgarter Kickers. Da ging es dann aus dem Norden direkt wieder in den Süden. Erzähl mal, wie war das bei einem, ich glaube, waren die damals schon Regionalliga? Wo haben die gespielt damals?
Also ich war 2020 dort, okay. Und das war dann Oberliga. Das ist auch das große Ziel immer noch von den Stuttgarter Kickers, mal in die Regionalliga zurückzukommen. Ist halt auch echt schade, dass so ein Traditionsverein nicht mehr in der Regionalliga oder in der dritten Liga spielt. Die haben ja auch schon viel höher gespielt. Also das ist ja auch schon ein Club, den kennt man immer noch. Da war ich dann im Fanprojekt, richtig.
Die Blauen und die Roten in Stuttgart. So ja, es gibt ja viele Vereine, die gerne mal wieder zurück wollen in höhere Klassen, oder?
Das ist richtig, ja. Das ist wohl wahr, ja. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie das Fanprojekt, es war ja nochmal eine andere Geschichte als Fanbeauftragter. Das wissen auch viele nicht tatsächlich und das habe ich vorher auch nicht gewusst, aber das habe ich dann irgendwann erfahren, dass da schon einen Unterschied gibt. Ne? Und jeder Verein hat ein Fanprojekt und jeder Verein hat irgendwie einen Fanbeauftragten oder Fanbeauftragte. Und das ist nicht dasselbe und die Unterscheidung ist manchmal schon ein bisschen schwieriger für Leute, die das nicht kennen, sage ich mal.
Ja, dann erzähl doch mal ganz kurz, Fanprojekt, gerade bei so einem etwas tiefer spielenden Verein wie die Stuttgarter Kickers es ja sind, wie kann man sich das da vorstellen?
Also Fanprojekte, es ist erstmal so, dass Fanprojekte nicht beim Verein selbst angestellt sind, sondern über Träger. Und Fanbeauftragte sind beim Verein selbst angestellt. Dementsprechend ist da so eine unterschiedliche Art, wie man arbeitet schon. Also als Fanprojekt habe ich das gelernt, dass man auch sehr, sehr kritisch an den Verein rantreten kann. Das geht halt sehr einfach, weil man ist ja auch kein Vereinsmitarbeiter und man ist quasi wie ein Fanbeauftragter, zwar auch Sprachrohr der Fans, aber als Fanprojekt geht das noch viel, viel einfacher. Eben weil man nicht im Verein selbst drin ist und man kann viel kritischer an die Sache rangehen. Man kann sich noch viel, viel intensiver, sage ich mal, für die Belange der Fans einsetzen. Dazu gehört noch, dass man da viel klassische Jugendarbeit macht. Das ist das, was man als Fanbeauftragter so in der Form nicht tut. Genau, das ist eigentlich so einer der größten Unterschiede, glaube ich.
Das heißt, dass in dem Fall 1. FC Kaiserslautern, wenn du bei einem Fanprojekt wärst, könnte nicht da Thomas Hengen auf einmal sagen, naja, Moment, du bist hier Angestellter, du musst dich ein bisschen neutraler eventuell verhalten.
Genau, das ist das Ding. Als Fanbeauftragter hat man, so wie ich das bisher kennengelernt habe und so wie ich diese Sache verstehe, einfach, man ist Sprachrohr der Fans, ist aber gleichzeitig im Verein. Das heißt, man tritt die Fanbelange an den Verein heran, aber eben auch umgekehrt. Und das hast du im Fanprojekt halt so nicht. Also da haben wir zum Beispiel jetzt beim Fanprojekt der Stuttgarter Kickers jetzt nicht die Vereinsinteressen vertreten bei den Fans. Klar haben wir natürlich mal Dinge weitergegeben, aber es war eher andersrum. Und hier hat man wirklich man steht zwischen den Stühlen, sage ich mal, so ganz platt formuliert. Man muss da eine goldene Mitte finden zwischen allem. Man will aber auch ganz klar, und das muss ich auch betonen, für die Fans Sprachrohr sein und auch für die Fans vieles möglich machen, weil die Fans einfach unfassbar wichtig für den Verein sind. Und ich finde es auch wichtig, dass es da auch für die Fans einen Fanbeauftragten gibt, der sich eben auch sehr für sie einsetzt und für das, was sie wollen. Aber gerade weil man auch als Fanbeauftragter Vereinsinteressen vertritt, muss man auch da schauen, dass man da eine goldene Mitte findet, dass man vermittelt. Man ist quasi Kommunikator irgendwie und man kann nicht einfach nur in eine Richtung arbeiten. Und das ist halt auch schon sehr spannend.
Hast du da jetzt beim FCK einen längerfristigen Vertrag unterschrieben oder ist das eine normale Anstellung? Wie sieht das aus?
Das ist eine normale Anstellung.
Ah, okay.
Erstmal.
Ja, okay. Genau. Mit Ziel zweite Liga und dann das Märchen von Otto Rehhagel oder was?
Es wäre schön, ja. Wir würden uns alle sehr darüber freuen. Aber wenn es auch dritte Liga wäre, ich würde mich immer noch sehr freuen, weil der SFC Kaiserslautern, wenn das eh schon der Lieblingsverein ist, das ist eh sensationell, wenn man auf einmal Menschen trifft, die man vorher auch nur irgendwie vom Hörensagen kannte, beziehungsweise aus dem Fernseher, und dann ist man so hinter den Kulissen und schaut da rein und das, man hat einen ganz anderen Einblick und das ist einfach schön. Und da ist es mir persönlich auch echt egal, ob das dann zweite oder dritte ist oder welche Liga auch immer, aber natürlich würden wir uns alle freuen und das ist für mich auch super aufregend, wenn ich dran denke, hey, wenn es in die zweite Liga gehen würde, das wäre wieder ein super, super schönes Erlebnis. Also wir fiebern alle drauf hin.
Sebastian, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne?
Ja, also ich würde sagen, so gut wie momentan sah es lange nicht aus. Das ist wohl wahr. André, wie ist denn eigentlich dann, jetzt haben wir schon über deine vorherigen Stationen gesprochen, Wolfsburg, Stuttgarter Kickers, wie ist denn dann letztendlich eigentlich der Kontakt und der Job in Lautern zustande gekommen?
Ich habe mich beworben. Ich habe quasi, das war zufällig, ich habe gegoogelt und habe gesehen, da wird ein Fanbeauftragter gesucht und habe mich einfach beworben.
Ja, so einfach.
Auch etwas länger
vakant, ne? So einfach kann es sein. Ja, der Stefan, also genau, Rossi hat das, glaube ich, eine Zeit lang mit übernommen bei all seinen Aufgaben, so die er hat. War eine ganze Menge los in den letzten Jahren, auch mit der Insolvenz und so weiter und so weiter. Dann kam diese Corona-Pandemie noch dazu. Naja, nicht so ganz einfach, die Situation. Was ich lesen konnte bei dir in einem Interview, du hast es ja eben schon mal angedeutet, Musik und Sport, das waren die beiden Alternativen. Und jetzt in unserem Gespräch hier im Podcast, da kommst du so bedächtig, so fokussiert rüber. Und jetzt lese ich da Musik, Metalcore und Hardcore. Braucht man diese Stilrichtungen zum Ausgleich in diesem Job oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also für mich war, also ich glaube, ich höre die Musik so seit ich 14 bin, da waren so die ersten Bands, die ich dann angefangen habe zu hören in die Richtung so Slipknot und Disturbed und etc. Und dann wurde es halt immer härter und ging immer mehr in diese Richtung und dann habe ich irgendwann selbst angefangen, diese Musik zu machen und das war schon immer so, dass das auch ein echt guter Ausgleich ist. Also immer, wenn Leute gesagt haben, ich finde, man sieht oder man merkt dir das gar nicht an, dass du so eine Musik machst, dann merkt man schon, dass die Leute auch so ein krasses Klischee haben, ne, von jemandem, der so eine Musik macht. Ich weiß nicht, ob die Leute da immer erwarten, dass jemand schwarz gekleidet als Satanist um die Ecke kommt, ne, und da Rumschrei-Musik hört. Aber ja, aber es macht schon echt, also man ist schon sehr energiegeladen, wenn man dann Konzerte gespielt hat oder die Musik aufnimmt. Da ist sehr viel Energie dabei und dementsprechend ist man auch ausgeglichen danach. Also ich fand das schon immer ein netter Side-Effekt.
Bist du da auch froh, dass es jetzt endlich wieder losgeht mit, wie du sagst, Konzerten nach dieser oder Pandemie? Wie gesagt, sie ist nicht vorbei, aber es geht wieder ein bisschen offener zur Sache.
Ja, ich will unbedingt wieder auf ein Konzert, das im Februar schon hätte stattfinden sollen. Das wurde natürlich dann wieder abgesagt. Deswegen habe ich mir auch keine Karte gekauft, weil mir das irgendwie leider schon klar war. Ich bin super froh, dass es jetzt wieder losgeht, weil ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wann ich auf dem letzten Konzert war.
Ja, geht uns.
Ich kann es nicht sagen. Ich
ja. Geht uns wahrscheinlich genauso, auch wenn ich mag es auch ab und zu gerne mal heftig, auch wenn wir wahrscheinlich andere Musikgeschmäcker haben. Oder Sebastian, wie sieht das bei dir aus? Lass uns doch mal kurz noch mal ein bisschen abschweifen.
Ja, Stefan, das ist natürlich immer stimmungsbedingt, ne? Aber es darf auch gerne mal ein bisschen härter sein, aber es darf auch gerne mal ein bisschen sanfter sein, das weißt du ja.
Ich will mich jetzt mal outen. Ich habe mir beispielsweise für November in Esch in Luxemburg, weil ich ursprünglich ja auch aus Trier komme, Tickets gekauft für Placebo, weil ich die Band wirklich ganz interessant finde. Kann ich auch nicht immer hören, aber die will ich mal live sehen. fehlt mir noch in meiner Liste. Also das ist so das, was ich jetzt im November geplant habe.
Finde ich aber cool, weil ich höre neben dem ganzen harten Zeug halt auch sehr, sehr, also sehr konträres Zeug. Es ist dann zum Beispiel so sehr melancholischen, sehr melancholische Indie-Musik.
Ja, das ist auch so mein Favorit.
Es kommt immer auf die Laune an, gerade wie man Lust hat gerade. Und ich kann das dann auch nicht immer, dass es nur knallt, sondern dann ab und an brauche ich es auch mal ein bisschen gechillter. Das habe ich jetzt zum Beispiel vor dem Podcast, habe ich mir jetzt, als ich das Headset angemacht habe, beziehungsweise die Kopfhörer aufgezogen habe, habe ich dann ein bisschen was Ruhigeres gehört, einfach weil ich gerade so in der Stimmung war, so ein bisschen zu chillen. Und dann mag ich das auch ganz gerne. Also ich mag das schon in beide Richtungen, genau.
Also ich muss ja sagen, beim Thema Musik ist es tatsächlich so, dass mich auch in jüngeren Jahren schon Fangesänge sehr, sehr fasziniert haben. So mit tatsächlich, so wie bei André 13, 14, da habe ich mir früher auch alle möglichen Fangesänge von Ultragruppierungen runtergeladen und angehört, so wirklich alles Mögliche mit dabei. Das war einfach, ja, das war auch so diese Zeit, wo ich selber auch sehr, sehr aktiv angefangen habe, ins Stadion zu gehen, und das hat mich einfach sehr, sehr fasziniert, weil es da echt tolle verschiedene Fangesänge gibt auf der ganzen Welt, und das war echt eine Sache, die mich total fasziniert hat, und das bringt mich auch zu einem weiteren Thema, was ich ganz gerne ansprechen würde, weil Fangesang, Stimmung im Stadion, das ist ja was, was sehr, sehr eng verbunden ist mit der Ultraszene, ja, weil auch beim FCK, ich sag mal, die Stimmung steht und fällt so ein bisschen mit der Ultraszene. Das hat natürlich auch, ich sag mal, bedingt geklappt, als die Ultraszene jetzt lange Zeit nicht im Stadion war, Corona-bedingt. Natürlich machen auch alle anderen Fans Stimmung, und jetzt werden viele auch sagen, natürlich gab es auch schon Stimmung, bevor es die Ultras gab, gar keine Frage, aber natürlich sind die, sag ich mal, ein zentrales Element in der Fankultur. Wie ist das bei dir? Du hast ja als Fanbeauftragter sicherlich auch Kontakt mit der Ultraszene. Wie intensiv ist da der Austausch? Und wie muss man sich das vorstellen? Weil es ist ja doch, wie gesagt, was Essentielles auch für den Verein, die Ultraszene.
Ja, ich glaube, gerade bei dem Spiel gegen Duisburg hat man gemerkt, was es ausmacht, wenn die Ultraszene wieder im Stadion ist. Also ich glaube, das ist rein visuell ganz klar gewesen und auch eben von der Lautstärke her. Natürlich haben Fans auch schon vorher die Mannschaft supportet, und das finde ich auch Weltklasse, dass auch mit weniger Zuschauern dann Zuschauer sich Mühe geben und sagen, so, wir unterstützen jetzt die Mannschaft oft lautstark, und ich fand das auch richtig, richtig gut. Aber es ist, wie ihr sagt, klar, wenn man eben die ganzen Fahnen hat, die ganzen Doppelhalter, diese brachiale Lautstärke etc., das macht natürlich einen Unterschied, ohne jetzt andere Fans kleiner zu machen, sag ich mal. Aber eine Ultraszene im Stadion, nach 2 Jahren Corona, oh krass, egal welches Spiel ich sehe, sind wieder alle Fans im Stadion und die Kurven sind voll und es ist laut. Ist einfach so ein Gesamtbild, das zum Beispiel mich ja auch zum Fußball gebracht hat, also zum Live-Fußball im Stadion, und was mich im Endeffekt auch zum ersten FC Kaiserslautern gebracht hat, das war die Westkurve. Das war das, was dort passiert ist. Die ganze Atmosphäre im Stadion, aber eben auch die Westkurve und was dort alles los war. Und wenn das wieder da ist, ist das natürlich ein riesiger Unterschied zu vorher, ganz klar. Und da ist man auch mit den Ultras im Austausch, definitiv. Da gibt es immer Projekte und da wird immer was geplant. Und wie die Choreos zum Beispiel gegen Duisburg.
Zu dem Thema kam auch eine Fanfrage rein über Twitter von Rote Teufel, die ich auch interessant finde in dem Zusammenhang. Er schreibt, es wird meist nur von der aktiven Fanszene gesprochen. Darüber vergisst man die vielen langjährigen, treuen Fans und Dauerkarteninhaber, die sich nicht in Ultra- oder sonstigen Gruppierungen engagieren wollen. Wie möchte der Verein und der Fanbeauftragte es angehen, dass sich alle Fans angesprochen fühlen?
Das Ding ist, warum man meistens über die aktive Szene spricht, es ist einfach nur mal meine Theorie, ist, weil man die aktive Fanszene einfach rein visuell auch sieht, weil man sie auch in der Gruppe auch hört, auch wenn man das ganze Stadion hört, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, da wird der Fokus auch meistens auf die aktive Szene deswegen gelegt. Ich glaube nicht, dass der Fokus des Vereins nur auf der aktiven Szene liegt und nicht auf Dauerkartenbesitzer und auf langjährigen Fans. Wir haben immer Ehrungen auch von Fanclubs, die seit 10 bis 20, 30 Jahren oder noch sogar noch länger dabei sind. Oder wenn jemand eine Dauerkarte seit 50 Jahren hat, wir bemühen uns da schon, die Leute auch zu ehren dafür und überlegen uns dann was und möchten eben deswegen auch alle inkludieren und alle ansprechen. Und ich bin jetzt erst seit 3-4 Wochen dabei, aber das ist das, was ich jetzt auch schon kennengelernt habe, dass das definitiv vom Verein auch auf dem Schirm ist und dass auch Dinge sind, die ich tue, beziehungsweise mit denen ich mich dann auch beschäftige. Und von daher glaube ich, dass das schon passiert, also dass man da nicht nur den Fokus auf die aktive Szene legt, sondern eben auch auf alle Fans.
Ich habe den Eindruck, der FCK ist in vielen Bereichen auf einem guten Weg, auf dem richtigen Weg, sportlich sowieso. André, wir wollen langsam mal zum Ende kommen. Wir wünschen dir, dass zumindest das Ganze in eine richtige Richtung geht. Zweite Liga wäre natürlich super, auch für uns. Das Derby jetzt gegen Saarbrücken, da hoffen wir nicht nur auf einen Sieg, sondern auch darauf, dass auch aus deiner Sicht alles friedlich abgeht, weil da haben wir in der Vergangenheit ja schon das ein oder andere Mal anderes erlebt, gerade bei so Derbys. Und dann das natürlich am 22. schönen Geburtstag in Wehen. Ich glaube, das wäre auch gar nicht so schlecht. Sebastian.
Ja. Absolut, das wünschen wir dir natürlich. Bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, möchte ich nur eine Sache auf jeden Fall noch ganz kurz angesprochen haben, du ja auch sicher mitbekommen hast und sehr intensiv verfolgt hast, jetzt auch wenn du erst ein paar Wochen dabei bist. Und zwar ist ja der Vorsänger der Ultras plötzlich aus dem Leben geschieden und ihm wurde auch gedacht mit einem großen Banner, mit einer einzelnen Kerze, einem einzelnen Bengalo, was da abgebrannt wurde für ihn in Würzburg. Der Block war komplett in Schwarz gehüllt. Hasemann unvergessen stand da in großen Buchstaben. Mhm. Es gab auch vorher in Social Media, Twitter und Co. Wurde sehr, sehr vielfach der Spendenlink für die Familie geteilt. Also es ist was die Fanszene einfach sehr, sehr beschäftigt hat in den vergangenen Tagen. Wie hast du das erlebt und wie hat die Fanszene diesen Verlust aufgenommen, was ja doch, glaube ich, ein sehr herber Verlust auch für die Fanszene war?
Also man hat schon auch die Rückmeldung bekommen und man hat auch schon gemerkt, dass da eine große Leere da ist, dass eine große Trauer da ist, absolut. Ihr habt es selbst gesagt, es war plötzlich, es war ein großer Schock für alle. Das hat man den Leuten auch angemerkt und wenn man sich das einfach überlegt, wie das zustande kommt, beziehungsweise wie das zustande gekommen ist, dass so ein junger Mensch nicht mehr da ist, dann hinterfragt man das natürlich auch selbst oft und wieso sowas kommt, wieso sowas passieren muss und alleine schon, dass da diese Choreo gemacht worden ist mit dieser einzelnen Fackel, das waren auch schon Gänsehautmomente, dass das Stadion auch ruhig war dann zu 90%, sag ich mal, dass man auch gedenkt, dass auch Fans anderer Vereine gedenken und ihr Beileid ausdrücken. Das ist eine Solidarität, die ich sehr schön finde und ich finde auch die Mühe und das Herzblut, das unsere Jungs und Mädels da reingesteckt haben für die Choreo und für die Aktion, einfach bemerkenswert und es ist einfach eine unfassbar schreckliche Geschichte und das wünscht man einfach keinem, wenn jemand so jung aus dem Leben scheidet und das natürlich hat das einen riesen Einfluss gehabt. Aber die Fans auch auf uns.
Man hat auch gesehen, der FCK und auch die Fans, das ist weit mehr als nur Fußball. Dieser Zusammenhalt, ich finde es sehr beeindruckend. Es ist ja auch nicht die erste traurige Nachricht gewesen, wie dann plötzlich dann praktisch eine ganze Fangruppierung, eine Region eigentlich, muss man ja sagen, zusammenhält und auch die Gästefans sich an dieser Trauer dann beteiligen. Also das sind wirklich sehr emotionale Momente und wir hoffen natürlich, dass diese Art von Nachrichten nicht allzu häufig stattfinden und wünschen dir dann nochmal alles Gute im Verein. Wie gesagt, du bist erst seit 15.03. im Amt, hast schon einiges erlebt in dieser kurzen Zeit. Wir hoffen natürlich, absolut, dass das noch möglichst lange anhält und dass wir das Ganze krönen können mit dem Aufstieg in die zweite Liga. Und ich habe mitbekommen, du willst dich sogar, weil ich wollte jetzt den Gruß noch nach Saarbrücken loswerden, du willst dich sogar verändern. Es ist ein Umzug geplant, oder?
Ja, es ist ein Umzug geplant, genau. Ich ziehe Ende des Monats ziehe ich nach Kaiserslautern. Das macht auch am meisten Sinn. Ich fahre im Moment, beziehungsweise seit dem 15.03., seit ich dort arbeite, jetzt jeden Tag eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Mhm. Und das ist vor allem, wenn man das 5-6 Mal die Woche macht, sehr anstrengend, wenn man 2 Stunden täglich noch im Auto verbringt, beziehungsweise wenn man sehr lange auf einer Auswärtsfahrt war und dann kommt man in Kaiserslautern an, aber dann muss man noch eine Stunde heimfahren nachts.
Also außerdem
ist es am sinnvollsten, ja.
Ja, ist auch wesentlich angenehmer, bist näher bei den Fans und
das wünschen wir dir auch. Genau, noch so spontane Geschichten, die einfach besser gehen, dann, wo ich dann einfach sagen kann, ich komme vorbei.
Okay, André, herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast für unseren Podcast. Sebastian, danke
für
dir.
Die Einladung.
Und wir drücken die Daumen, dass es endlich wieder klappt mit dem Aufstieg in die zweite Liga. Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.